Und die vielleicht größere Lektion, die man aus dieser ganzen Geschichte ziehen kann und vielleicht auch für Europa nicht ganz irrelevant ist, ist, dass dann jahrelang man sozusagen die Illusion aufgesessen hat, auf der Rechten zu sagen, na ja, wir sozusagen machen so ein bisschen Rassismus, aber wir haben das alles unter Kontrolle.
In wenigen Wochen wird in den USA ein neuer Präsident oder vielleicht auch eine neue Präsidentin gewählt. Und eins ist aber jetzt schon klar: Das Land ist und bleibt politisch und gesellschaftlich gespalten. Diese Spaltung, die konnten wir schon während der ersten Amtszeit von Präsident Trump von 2017 bis 2021 immer deutlicher beobachten. Und welchen Anteil hat Donald Trump als Präsident und als Präsidentschaftskandidat der Republikaner eigentlich am Aufstieg der sogenannten neuen Rechten? Wie neu ist diese neue Rechte wirklich? Und wie hat sich der Konservatismus und mit ihm auch die Republikanische Partei der USA in den letzten Jahrzehnten insgesamt verändert? Mit diesen Fragen begrüße ich Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres History and Politics Podcasts der Körber Stiftung. Ich bin Gabriele Wojdelko und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören, wenn wir in den nächsten rund 45 Minuten mit dem Politikwissenschaftler Jan-Werner Müller über Trumps Amerika und den Aufstieg der neuen Rechten sprechen. Wie immer geht es auch diesmal bei unserem History and Politics Podcast darum, wie und wo die Geschichte unsere Gegenwart prägt. Und für das Thema unserer heutigen Sendung gibt es wohl kaum einen profilierteren Gast als Jan-Werner Müller, Roger Williams Strauss Professor für Sozialwissenschaften und Professor für Politikwissenschaft an der Universität Princeton in den USA. Seit Jahren ist Jan-Werner Müller einer der führenden Experten für Populismus und Demokratie. Sein Essay »Was ist Populismus?« aus dem Jahr 2016 wurde in viele Sprachen der Welt übersetzt und gilt inzwischen, ja man kann sagen, als Standardwerk. Für sein Buch »Furcht und Freiheit – Für einen anderen Liberalismus« erhielt er den Bayerischen Sachbuchpreis. Aktuell ist Jan-Werner Müller Visiting Fellow am Center for Advanced Studies der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Bleiben Sie also dran, wenn Sie mehr über die Entstehungsgeschichte von Trumps Amerika, über den Wandel des Konservatismus in den USA und die transatlantischen Netzwerke der neuen Rechten wissen möchten. Und jetzt lassen Sie uns starten. Lieber Jan-Werner Müller, herzlich willkommen im History and Politics Podcast bei uns in der Körber Stiftung.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir nehmen Anfang Oktober 2024 diesen Podcast auf, das heißt so einen knappen Monat vor der US-Wahl. Und wir wollen über Donald Trump reden, aber vor allen Dingen über Trumps Amerika und die neue alte Rechte, den Konservatismus. Während der letzten oder der ersten Präsidentschaft Trumps hing bei ihm im Oval Office ein Porträt seines Lieblingspräsidenten, so wird es jedenfalls kolportiert, Andrew Jackson. Das war der siebte Präsident der USA Anfang des 19. Jahrhunderts. Er war Mitbegründer der Demokratischen Partei, also nicht der Republikaner. Trotzdem, was sagt uns diese Bewunderung Trumps für Jackson über sein Politik- und Führungsverständnis?
Ich hoffe, es klingt nicht despektierlich, wenn ich sage, dass ich also auf das tiefere Verständnis von verschiedenen historischen Figuren bei Donald Trump nicht sehr viel wetten würde. Aber die Symbolik ist in der Tat vielsagend und zwar in zweierlei Hinsicht. Intendiert, von wem auch immer, der das Bild da aufgehängt hat, ist sicherlich eine Anspielung auf Populismus im gemeinen Sinne von hier ist jemand, der sich gegen die vermeintlichen alten Eliten seinerzeit im 19. Jahrhundert, die Generation der Gründerväter mit ihren Abkommen wendet und jemand, der auch ein gewisses Primat der Politik pflegt. Also Jackson ist ja jemand, der das Finanzsystem völlig umgekrempelt hat, der gesagt hat, ich lasse mich nicht einhegen von den Leuten, die eine ganz bestimmte Vorstellung der USA haben. Man kann Dinge nochmal völlig anders aufstellen. Das, denke ich, ist das Intendierte, das Nicht-Intendierte, aber auch im Grunde Passende ist, dass Jackson ja auch ein, um es sehr deutlich zu sagen, ein Minderheitenhasser war, jemand, der ich sage jetzt mal sehr pauschal, die Ureinwohner-Indianer verfolgt hat auf extrem brutale, grausame Weise. Das haben Trump und seine Leute sicherlich nicht so intendiert, aber in gewisser Weise ist es auch nicht völlig unpassend.
Man sagt ja auch, Jackson wäre der erste Populist gewesen der USA. Ich weiß nicht, auf Populismus kommen wir ja sicherlich auch noch im Laufe des Gesprächs. Ich mache mal weiter mit den, weil das so schön ist, mit diesen Vorbildern oder mit diesen historischen Bezügen und weil es ja auch ein History and Politics Podcast ist, den wir hier aufnehmen. In dem Amtsmissbrauchsprozess gegen Trump, da haben seine Anwälte sich auf Alexander Hamilton bezogen, auch einen der Gründerväter der USA, der im Jahr 1800 den Wahlsieg Thomas Jeffersons nicht anerkannt hat, der aber vor allen Dingen damals argumentiert hat, dass eben ein Gericht einen US-Präsidenten nicht belangen könne. Was meinen Sie, was sagt uns das über Trumps Verständnis von Demokratie?
Das Ganze entbehrt nicht einer gewissen Ironie, denn gerade dieser Moment, 1800, ist derjenige, wo Historiker sagen würden, das ist genau der Moment, wo die USA wirklich sicher eine, natürlich nicht perfekte, aber immerhin doch halbwegs funktionierende Demokratie wird. Genau deswegen, weil es zum ersten Mal einen Übergang gibt von einer Partei zur anderen, wo nach einem sehr hart ausgefochtenen Wahlkampf letztendlich ja doch die Verlierer bereit sind, das anzuerkennen. Und das ist ja ein, das sage ich ja nichts Neues, ein Grundkriterium dafür, dass Demokratie funktioniert, dass, um es mit der berühmten, scheinbar banalen, aber durchaus profunden Definition unseres Kollegen Adam Schaworski zu sagen, Demokratie ist ein System, wo Parteien Wahlen verlieren. Und zwar nicht immer dieselben Parteien. Also im Grunde hat man sich genau den Moment rausgepickt, der genau das Gegenteil von dem zeigt, was die Leute um Trump eigentlich sagen wollen. Insofern würde man auch da mit Verlaub wieder sagen müssen, das zeigt kein sehr profundes Verständnis, sei es von Demokratie, sei es von amerikanischer Geschichte.
Okay, jetzt haben wir ja schon, oder Sie haben es eben anklingen lassen, diese Dichotomie des Parteiensystems. Wir haben gesprochen über den einen der ersten, der frühen Präsidenten, der sozusagen als Mitbegründer der Demokratischen Partei trotzdem ein sehr, Sie haben es gesagt, minderheitenhassendes und ein ich habe das dann populistisches Programm genannt, verfolgt hat. Mich als außenstehende Beobachterin, und ich kenne die USA nicht besonders gut, mich frappiert immer wieder dieses Entweder-Oder zwischen. Man ist entweder Republikaner oder Demokrat und dazwischen gibt es aus meiner Wahrnehmung nicht viel bis gar nichts. Und das scheint mir sich zu verfestigen, dieses Entweder-Oder. Sehen Sie da eine bestimmte Entwicklung oder war das immer genau so gespalten? Wo kommt das her?
Also vielleicht zwei Punkte dazu. Erstens, das Wahlsystem steht ja so nicht in der Verfassung. Also theoretisch könnten amerikanische Politikerinnen und Politiker morgen entscheiden, wir machen kein Mehrheitswahlrecht mehr, wir machen ein Verhältniswahlrecht. Sie könnten auch den Kongress erweitern. Da gibt es sehr, sehr viele Vorschläge dahingehend, dass man gesagt hat, aha, wir haben leider Gottes heute ein Zweiparteiensystem, in dem sich eine Partei von der Demokratie abgewandt hat. Sind aber nicht unbedingt alle, die sich als Republikaner identifizieren oder diese Partei wählen. Im europäischen Kontext wären das vielleicht 20-30%, also eine, sag jetzt mal salopp, rechtsextreme Partei, die aber eben keine Mehrheit hätte. Diese ganzen Visionen eines anderen Systems haben keine großen Chancen, umgesetzt zu werden. Ich will nur sagen, das ist nicht sozusagen jetzt uramerikanisch oder das ist sozusagen vorgegeben von den Gründervätern. Die wollten ja bekanntermaßen überhaupt keine Parteien. Das Parteiensystem hat sich ja erst im frühen 19. Jahrhundert herausgebildet. Gründerväter hatten ja diese Vorstellung, weise, alte, weiße Männer treffen sich und wissen halt, was das sozusagen das Beste für das Land ist und besprechen das dann. Und das wird dann umgesetzt. Während Parteien, das hieß ja bei ihnen Factions, ja, das ist ja mit Leidenschaft verbunden, auch mit partiellen Interessen und gar nicht dem Wohl des ganzen Landes etc. Also das ist insofern immer nochmal vielleicht wichtig, historisch einzuordnen, wie kontingent das, wie so vieles natürlich, ist. Ist das aber immer schon sozusagen Vorbedingung gewesen oder qua hat es sozusagen determiniert, dass wir diese extreme Form von, was ja salopp immer Polarisierung heißt, wie es heute der Fall ist? Nein. Auch da ist historisch vielleicht interessant, dass vor 30, 40 Jahren amerikanische Politikwissenschaftler den Europäern immer Vorlesungen gehalten haben, wo sie gesagt haben, ihr mit eurem Verhältniswahlrecht, das ist unglaublich gefährlich. Denn dann bekommt ihr einen sogenannten polarisierten Pluralismus mit extremen Parteien links und rechts. Macht es doch wie wir. Denn bei uns ist ja der Imperativ, jeder muss ja letztendlich Wählerinnen und Wähler in der Mitte gewinnen. Das heißt, alle werden automatisch immer moderater. Gleichzeitig sind diese Parteien, so hieß es zumindest damals, relativ durchlässig. Also auch wenn sie Anliegen haben, die im Moment nicht abgebildet werden in den Programmen, müssen sie einfach mal, salopp gesagt, richtig Rabatz machen. Und dann wird sich in einem dieser so an Big Tent Parteien, also den großen Zelten, aber man kommt in das Zelt irgendwie ganz gut rein und kann dann sozusagen innerhalb des Zeltes seinen eigenen Stand aufbauen und sagen, hier, wir haben ganz besondere Interessen, die sollten doch auch mal in unserem Programm umgesetzt werden. Und das ist ja auf eine gewisse Weise auch alles plausibel. Nur, was man damals, glaube ich, nicht gesehen hat, ist die Möglichkeit der Radikalisierung einer dieser Parteien vor dem Hintergrund der Tatsache, dass das System als Ganzes, und das ist wiederum schon eine Sache, die bis ins 18. Jahrhundert zurückgeht, natürlich die Möglichkeit eröffnet, dass man auch mit Minderheiten regieren kann. Das ist ja auch die These unseres Kollegen Danny Siebler zum Beispiel, dass einfach durch die unverhältnismäßige Übergewichtung von ländlichen Gebieten man im Grunde, auch wenn man gar keine Mehrheit im Land hat, trotzdem an die Hebel der Macht kommt. Das ist aber eine amerikanische Besonderheit. Also mir fällt kein anderes Land auf der Welt ein, wo man den Leuten sagen kann, diese Person hat weniger Stimmen bekommen als die andere Person und ist trotzdem Präsident geworden.
Wo würden Sie denn sagen, wo war der Turning Point? Sie haben eben beschrieben, dass im 20. Jahrhundert, ne, die amerikanischen Politikwissenschaftler uns Europäern Vorlesungen gehalten darüber haben, wie wir es denn besser machen könnten. Aber wo war der Punkt, wo das mit der Radikalisierung gekippt ist?
Also die plausibelste Erzählung scheint mir die folgende zu sein. Bekanntermaßen haben ja die Republikaner in den 60er Jahren mit dem angefangen, was dann als die südliche Strategie, als Southern Strategy bekannt wurde. Je mehr sich die Demokraten der Bürgerrechte angenommen haben, desto mehr haben die Republikaner gesagt, aha, da tut sich eine Lücke auf, in die wir stoßen können. Barry Goldwater hat Anfang der 60er Jahre gesagt, man muss da auf Jagd gehen, wo die Enten sind. Und die Enten waren die frustrierten Weißen im Süden, denen diese Umorientierung der Demokraten natürlich nicht gepasst hat. Und die vielleicht größere Lektion, die man aus dieser ganzen Geschichte ziehen kann, und vielleicht auch für Europa nicht ganz irrelevant ist, ist, dass dann jahrelang man sozusagen die Illusion aufgesessen hat, auf der Rechten zu sagen, naja, wir sozusagen machen so ein bisschen Rassismus, aber wir haben das alles unter Kontrolle. Und wir peitschen die Leute zum Teil auf, aber dann sozusagen, dann regeln wir es auch wieder runter. Und da haben sich mehr oder weniger alle dran beteiligt. Das war nochmal sozusagen eine Bemerkung wert, dass jemand, der in Deutschland immer noch so das Image hat eines irgendwie onkelhaften und charmanten, irgendwie netten Mannes, nämlich Ronald Reagan. Man darf daran erinnern, dass Reagan halt in den 60er Jahren auch gegen all die relevanten Gesetzvorhaben für Bürgerrechte gestimmt. Ist auch vielleicht für Ihre Hörerinnen und Hörer interessant, wenn Sie mal auf YouTube gehen, dann sehen Sie noch Clips von Reagan aus den 60er Jahren, als er Gouverneur von Kalifornien war. Das scheint ein völlig anderer Mensch zu sein. Also der ist genau wie heute Ron DeSantis, ja, der hat dann auch gegen die Universitäten gewettert mit einer, also Strenge ist noch zu nett gesagt, also wirklich mit einer Bösartigkeit, die mit diesem Bild, was wir wahrscheinlich alle noch haben, soweit wir uns persönlich daran erinnern können, in den 80er Jahren, völlig inkompatibel scheint. Ich will nur sagen, das hat sich sozusagen durch diese ganzen Jahrzehnte gezogen und irgendwann hat man gemerkt, wir haben etwas kreiert, was wir nicht mehr kontrollieren können. Insofern ist auch diese Vorstellung, es sei eigentlich doch alles relativ normal gewesen und dann kam dieser Pirat Trump, der quasi das Staatsschiff der Republikanischen Partei, das ganz stolz auf dem glatten Meeresspiegel der amerikanischen Politik hinglitt und es dann umgeleitet hat oder umgelenkt hat in die Stromschnellen des Populismus. Das stimmt so einfach nicht. Oder um es sehr viel kürzer und eleganter zu sagen, mit der Bemerkung eines amerikanischen Journalisten, Trump hat die Republikanische Partei nicht gekapert, er hat sie verstanden.
Oh, das ist spannend. Lassen Sie uns dabei nochmal einen Moment bleiben und über die Positionierung die Verortung des Trumpismus in den konservativen Strömungen oder in der Entwicklung der konservativen Partei der USA sprechen. Sie haben das ja schon angedeutet, also Ronald Reagan in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wenn man jetzt mal das Spektrum ein bisschen breiter aufmacht und guckt, wie sich die konservative Partei, wie sich die Republikaner entwickelt haben im gesamten 20. Jahrhundert, dann haben wir einmal sozusagen einen sehr starken Isolationismus, Kampf gegen das Big Government bei der alten Rechten, dann haben wir die Neocons, Umdeutung des Kampfs gegen das Böse auf der Weltbühne während des Kalten Krieges, also in der Blockkonfrontation, dann haben wir einen Schulterschluss mit dem Neoliberalismus und die sozusagen die Globalisierung der amerikanischen Macht. Wo genau gehört denn Trump mit seinem Verständnis einer konservativen Politik und Ideologie dort hinein? Ist das was ganz Neues oder knüpft das an irgendetwas an?
Also es ist ja sozusagen als Ideologie nicht wirklich verbrieft. Ich denke, man kann allerdings schon etwas zwischen Theorie und Praxis unterscheiden. Die Theorie, die ja zum Teil von, ich sag mal, einigen Intellektuellen etwas skizziert wurde, zumindest in Zeitschriften wie American Affairs, was dann plötzlich entstand, als Trump an die Macht kam. Die Theorie war ja zu sagen, das Ganze ist erstens ein deutlicher Bruch mit Neoliberalismus. Politik ist wichtig, Politik kann gestalten. Wir müssen aufhören mit dieser Auslieferung an den Markt. Wir müssen aufhören mit einer Globalisierung, wo wir auch immer den Kürzeren ziehen gegenüber China. Also Politik kann sozusagen ganz, ganz offensiv, auch geradezu aggressiv, Dinge anders gestalten. Und das ist ja erstmal für viele Leute ein durchaus interessantes, attraktives Versprechen. Außenpolitisch war ja auch die Tendenz erst zu sagen, wir müssen endlich aufhören mit diesen sogenannten Forever Wars. Die Demokraten, das ist irgendwie, obwohl das natürlich historisch nicht stimmt, Sie haben ja gerade selber richtig gesagt, das waren die Neocons eigentlich, die diese ganzen Kriege angefangen und dann letztendlich auch mehr oder weniger verloren haben. Aber es sind sozusagen die Demokraten, die uns ständig in diese Kriege reinziehen. Das muss sich auch ändern. Und wir werden endlich auch wieder etwas Spezifisches für die sogenannte Arbeiterklasse tun. Das war die Theorie. Die Praxis sieht natürlich anders aus. Die Praxis, in der Praxis, was wir ja auch im Moment sehr, sehr stark erleben, ist, dass man aber letztendlich mobilisiert durch einen ja überhaupt nicht mehr wirklich kaschierten Rassismus. Das sind ja zum Teil Formen von Sprache, die könnten also direkt vom Ku Klux Klan stammen. Das sind auch Sachen, die einen wirklich in den 50er Jahren, also mit dem History Podcast, das war immer nochmal erwähnenswert, die einen wirklich in die 50er Jahre zurück transportieren. Also jetzt, da fällt einem oftmals nichts Besseres an, als zu sagen, meine Kontrahentin ist eine Kommunistin und ihr Vater war ein Marxist. Also das ist ja nur mit Verlaub nicht wahnsinnig kreativ als Vorwurf an die andere Seite. Es wird natürlich gespielt mit patriarchalischen Versatzmustern, mit dem Versprechen an den amerikanischen Mann. Es wird wieder irgendwie alles so sein wie früher. Das ist die Praxis, die halt, wie gesagt, nicht jetzt irgendwie als Ideologie oder gar Theorie groß ausformuliert wird. Aber so hat das Ganze de facto funktioniert. Und vielleicht noch zum Abschluss. Das Einzige, was Trump ja wirklich je gemacht hat, ist halt Steuern runter für die ganz Reichen und für die Unternehmen und Deregulierung ohne Hemmung. Also in der Praxis war er natürlich diesen neoliberalen Strömungen bei den Republikanern viel näher. Und das war ja auch immer ein Argument derjenigen, die uns heute noch sagen, aber Kinder, jetzt mal ruhig, das war doch beim ersten Mal, als er an der Macht war, gar nicht so schlimm. Er hat sich doch als relativ konventioneller Republikaner eigentlich herausgestellt. Das hätte doch jeder andere auch gemacht. Also jetzt mach mal nicht ständig so Panik. Wobei ich, wenn ich noch darf, dazu halt den Zahl hinzufügen würde, dass man nicht ohne weiteres aus der ersten Amtszeit auf die zweite Amtszeit, eine mögliche zweite Amtszeit schließen kann. Ich erinnere daran, dass es in Europa, aber auch anderswo ein ganz eindeutiges Muster gibt, dass wenn diejenigen, die autokratische Intentionen haben, zum zweiten Mal an die Macht kommen, es wirklich gefährlich wird. Als Orban, Kaczynski und andere das erste Mal an der Macht waren, war zwar auch nicht unbedingt sehr angenehm für viele Menschen, aber da konnte man am Ende auch sagen, ist dann mal gut gegangen. Nur beim zweiten Mal haben sie ja gewusst, was sie machen müssen und haben sofort beispielsweise die Gerichte gekapert und gesagt, diesmal lassen wir uns nicht mehr von der Macht verdrängen.
Das ist ein super Stichwort. Sie haben gerade gesagt, Menschen oder politische Akteure mit autokratischen Tendenzen, Vorlieben, die werden besonders gefährlich beim zweiten Mal. Und die Frage ist, mit Blick auf Project 2025 von Donald Trump oder eben nicht von Donald Trump, sondern als konservative politische Agenda, die aber zumindest sehr, wo es zumindest sehr enge Verbindungen gibt zu Donald Trump und seiner Ideologie. Wie gefährlich ist das für die USA und letztendlich auch für uns?
Es ist brandgefährlich. Also, ob Donald Trump selber etwas aus seiner ersten Amtszeit gelernt hat oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber dass diejenigen, die um ihn herum sind, fest entschlossen sind zu sagen, wir lassen uns unser Programm nicht mehr vom sogenannten Deep State vereiteln. Was ja nichts anderes heißt als, da gab es früher noch Beamtinnen und Beamten, die sich irgendwie ans Gesetz halten wollten. Oder es gab sogenannte Inspectors General, die dann auch mal drauf geschaut haben, ob irgendetwas nicht korrupt wird. Das muss alles weggeräumt werden. Das muss durch loyale Trumpisten ersetzt werden. Das ist ja im Grunde auch das Muster, was wir beispielsweise in Ungarn unter Orban sofort gesehen haben, auch in vielen anderen Ländern. Und wir sozusagen machen uns den Staat, wir machen uns den Staat zu eigen. Und dann werden wir genau das umsetzen, was wir vermeintlich für richtig halten. Wir werden aber auch, also es ist ja ein sehr langes Dokument, aber wenn man sich es ein bisschen näher anschaut, wir werden aber auch den Staat an sich prinzipiell aushöhlen. Also wir werden ganz viele Programme abschaffen. Also auch da stimmt diese Erzählung. Da ist jetzt irgendwie der große Bruch mit dem Neoliberalismus und man möchte wirklich jetzt mal sozusagen Dinge tun für vermeintlich abgehängte Bevölkerungsschichten und so weiter, ist völlig unplausibel vor dem Hintergrund, dass man im Grunde ganz viele Sachen abschaffen will, die sicherlich für die, ich sage jetzt mal vorsichtig, weniger betuchten Schichten sehr, sehr nützlich und wichtig sind. Und vielleicht nochmal als allgemeiner Punkt, es wird ja auch, ist auch viel diskutiert worden über diese selbsternannten postliberalen intellektuellen Strömungen, wo es dann heißt, also wir brauchen einen Working Class Conservatism, wir müssen sozusagen die einerseits uns gegen den Neoliberalismus positionieren, andererseits aber ein von den Werten her, von der Moral her ein konservatives Programm haben. Und das ist sozusagen das, was die Zukunft der Republikanischen Partei ausmachen könnte. Ganz platt gesagt, dafür gibt's kein Geld. Also die Leute, die der Republikanischen Partei Geld geben, haben an diesem Programm kein Interesse. Und deswegen ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass sich das rein parteipolitisch, strich machttechnisch in absehbarer Zeit irgendwie durchsetzen kann. Unabhängig jetzt davon, was man inhaltlich davon hält. Das, wie gesagt, wird zwar viel diskutiert, aber es hat im Grunde keine Basis irgendwo und scheint eigentlich letztendlich mehr, wenn man das so sagen darf, eine gewisse intellektuelle Diskussion zu sein.
Ich habe ja jetzt schon versucht, in meiner Frage so ein bisschen darauf abzuzielen, was das eigentlich ist, dieses Project 2025, also mit Blick auf die Frage, was es ideologisch bedeutet. Also ist es konservativ oder wie rechts vom Konservatismus ist denn dieses Programm? Kann man das trennen? Gibt's fließende Übergänge auch zu ultrarechten bis rechtsradikalen Strömungen?
Das ist natürlich immer, wenn ich das pedantisch so sagen darf, ein bisschen die Frage, was man mit Konservatismus meint. Also wir haben ja nicht unbedingt eine Definition, die wir jetzt so mal ohne weiteres aus dem Bücherschrank holen können und dann sind alle sozusagen d'accord, was das eigentlich bedeutet. Also wenn konservativ heißt, dass wir die Zeit zurückdrehen und Rechte, die beispielsweise heute Frauen zustehen, auf irgendeine Weise wieder abschaffen, dann ja, dann ist es konservativ, aber da könnte man genauso gut sagen, es ist eigentlich reaktionär oder es schreibt auch eine gewisse Orthodoxie der Geschlechterverhältnisse fest, die eigentlich überhaupt nie hätte geändert werden dürfen. Ich würde immer noch sagen, dass das eigentlich erstaunlich ist, wie sehr man den Staat an sich aushöhlen will. Also eben da nochmal kein wirklicher Bruch mit dem Neoliberalismus in dem Sinne. Gleichzeitig natürlich die Betonung von starker Staat, also auch eine ganz eindeutige autoritäre Komponente. Auch ganz klar von vielen der wichtigen Leute um Trump herum auch. Die Botschaft, ja, wir machen jetzt ernst mit der Deportierung von Leuten, von denen wir meinen, dass sie gar nicht hier sein dürfen. Aber noch weitergehend und weniger offensichtlich, wir sind auch bereit, Leuten, die schon Bürgerinnen und Bürger geworden sind, das wieder wegzunehmen. Also da gibt es Äußerungen von Stephen Miller, der ja heute im Deutschen auch bekannt ist als einer der Architekten dieser ganzen Maßnahmen zu Einwanderung, wo man ganz eindeutig merkt, aha, es geht nicht nur wirklich darum, das jetzt bestehende Recht vermeintlich einfach mal durchzusetzen, sondern man hat da, wäre jetzt meine Vermutung, letztendlich schon auch Vorstellungen vom sozusagen richtigen amerikanischen Volkskörper. Und der sieht dann vielleicht auch etwas anders aus. Und da sind wir in der Tat vielleicht bei Verbindungen zu wirklich rechtsradikalen Strömungen, als es im Moment aussieht. Weil da müssen einfach ganz viele Leute weg. Und ich würde nicht jetzt beschwören, dass das unbedingt so passieren würde, aber die Gefahr ist sicherlich da.
Das ist ideologisch auf jeden Fall angelegt in dem Programm.
Und letzter Punkt vielleicht noch, sage ich Ihnen nichts Neues, aber das darf man vielleicht nochmal unterstreichen, weil wir ja schon vorhin darüber geredet haben, was es bedeutet, auch Institutionen unter seine Kontrolle zu bringen. Also es ist ja nun kein Geheimnis, dass im Grunde die Republikaner den obersten Gerichtshof schon gekapert haben. Der ist ja im Grunde schon ganz klar auf ihrer Seite. Das heißt nicht, dass jetzt auch für Trump plötzlich alles möglich ist, aber sollte er es irgendwie schaffen, dass, wie ja bekanntermaßen im Jahre 2000, die relevante Entscheidung irgendwann dann da landet, dann ist es schon sehr wahrscheinlich, dass es auf die eine oder andere Weise zu seinen Gunsten ausgehen wird.
Die Aushöhlung der Institutionen haben wir ja auch schon mit Blick auf Europa kurz besprochen, oder zumindest haben Sie es angedeutet. Sie haben Kaczynski, Sie haben Orban genannt. Deshalb würde ich jetzt gerne mal die Brücke zurück, also aus den USA zu uns schlagen und möchte Sie fragen, welche ideologischen und organisatorischen Verbindungen Sie sehen zwischen, ich nenne es jetzt mal, der ultrakonservativen bis rechten politischen Bewegung und Ideologie in den USA und der neuen Rechten in Europa. Zum Beispiel nehmen wir die AfD oder sozusagen die aufstrebende, die sich dynamisch entwickelnden neuen rechten politischen Kräfte in Europa. Welche Verbindungen gibt's da?
Also ich behaupte nicht, in dieser Frage der große Experte zu sein, würde aber zwei Gesichtspunkte nennen. Erstens, meiner Wahrnehmung nach werden diese Verbindungen oder möglichen Brückenschläge im Zweifelsfalle übertrieben. Sie erinnern sich vielleicht, dass nicht bei der vergangenen, aber bei der vorherigen Wahl zum Europäischen Parlament so gut wie jede europäische Zeitung immer ein großes reißerisches Stück hatte zu dem Thema, dass jetzt Steve Bannon nach Europa kommt. Und der wird jetzt mal diese ganzen Rechtspopulisten organisieren. Und das ist ja sozusagen der Magier des Rechtspopulismus. Und die ganze Sache ist völlig verpufft. Also man sieht eigentlich auch nicht die Notwendigkeit, dass die beiden Seiten sich da groß inspirieren müssten oder groß helfen müssten. Mit Geld vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass sozusagen jetzt der Mangel an Ideen unbedingt das große Problem ist oder auch dass der Mangel an dem großen Organisationstalent. Warum diese europäischen rechtspopulistischen Parteien sich manchmal vereinen, da wieder auseinandergehen, das ist eine komplizierte Sache, aber da sozusagen, das hat, glaube ich, mit den USA nicht wahnsinnig viel zu tun. Aber zweiter Punkt, es gibt eine ganz starke Verbindung. Das ist zwar auch auf den ersten Blick wieder ein sehr intellektuelles Phänomen, aber es ist meiner Wahrnehmung nach nicht unwichtig. Und das ist diese inzwischen wirklich etablierte Pilgerschaft von amerikanischen Intellektuellen nach Ungarn, die dann also auch pflichtschuldigst immer Sachen schreiben wie, ja, also wir sind so beeindruckt von dem, was Orban da macht, das ist endlich mal jemand, der es ernst meint, nämlich ernst meint mit sozusagen dem Gebrauch des Staates, um die richtigen Moralvorstellungen durchzusetzen. Und der ist natürlich auch ernst meint mit nationaler Homogenität, der die falschen Leute aus Europa heraushält und so weiter. Und das ist schon erstaunlich. Also wenn jemand vor 10 Jahren gesagt hätte, dass Leute mehr oder weniger auf der Straße in Ohio gefragt werden, was sie meinen und die dann sich als rechts rausstellen und die dann sagen, naja, sowas wie Orban wäre ja gut. Also mit Verlaub, ja, also ein relativ kleines europäisches Land hat plötzlich so eine Ausstrahlung und wird quasi von ganz vielen Leuten in den USA offiziell zum Modell deklariert. Das ist schon erstaunlich. Und vielleicht noch ein Punkt dazu. Nicht alle, aber einige dieser rechten Intellektuellen sind auch wirklich bereit, und das hätte es vor 10 Jahren auch in dieser Weise nie gegeben, zu sagen, naja, wenn die Wahl besteht zwischen meinen Lieblings, in vielen, aber nicht in allen Fällen, katholischen Vorstellungen von Moral und Naturrecht, wenn das sozusagen die eine Seite ist und die andere Seite ist Demokratie, dann weiß ich schon, wofür ich mich am letzten Endes entscheide. Also dieses ganz offene Kokettieren mit gewissen Formen von autoritärer Politik, das ist neu.
Das ist interessant, dass Sie das sagen. Und vor allen Dingen, ich wundere mich auch immer, welche Popularität Orbán und Ungarn in den USA genießen. Das hat aber, glaube ich, auch damit zu tun, oder sagen Sie es mir, ob es richtig ist. Meine Annahme, es hat auch damit zu tun, dass ja auch Donald Trump mehrfach und wiederholt sich als Orbáns größter Fan geoutet hat. Oder waren das sozusagen zuerst die Intellektuellen und dann hat Trump das übernommen? Oder war Donald Trump der Trigger dieser Pilgerreisen jetzt, dass alle verstehen wollen, wie Orbán das macht in Ungarn?
Also Orbán war ja schon 2016 für Trump und war ja eine der wenigen international bekannten Figuren, die gesagt haben, das wäre eigentlich sozusagen mein Lieblingsergebnis. Orbán ist auch, das hören die zwar nicht gerne, wenn man das sagt, aber Orbán ist ja auch sehr verbunden mit dem Think Tank, der für das für uns vorhin angesprochene Project 2025 mehr oder weniger verantwortlich zeigt. Also da gibt es schon sehr starke Verbindungen. Und Orbán hat ja auch sehr bewusst eine Art Infrastruktur aufgebaut, um Intellektuelle aus anderen Ländern anzuziehen. Es ist ja auch nicht verboten, ist ja in Ordnung, dass man sagt, hier kommt nach Budapest, ihr bekommt ein Fellowship und ihr schreibt mal was Nettes über das Land und so weiter. Die sind ja inzwischen auch in Brüssel vertreten, auch in anderen Gegenden. Also das hat schon was sehr Bewusstes. Das ist jetzt nicht unbedingt nur ein Zufall, dass es so gekommen ist. Und Sie erinnern sich vielleicht auch noch, Trump hat ja während der Debatte mit Harris auch Orbán eigentlich als einen der wenigen international bekannten Figuren positiv erwähnt und gesagt, hier, der hält mich für toll, also bin ich toll. Ja. Ob das jetzt bei so vielen amerikanischen Wählern irgendwie so gezündet hat, wagt man zu bezweifeln. Aber das ist schon erstaunlich. Das hätte man sich auch vor 10 Jahren in dieser Form nicht vorstellen können.
Na, ich bin ganz froh, dass Sie eben nochmal so ein bisschen auf die organisatorischen doch Netzwerke der ultrakonservativen, zumindest der ideologischen Netzwerke eingegangen sind, die Thinktanks, die Publikationen, die Netzwerke, weil ich denke schon, dass man so ein gewisses Spinnennetz ja erkennen kann, was sich sozusagen über den Atlantik hinüber zieht. Sie haben vorhin gesagt, eigentlich müssen die sich jetzt von den Themen her und gar nicht so gegenseitig befruchten. Dann drehe ich die Frage mal um und frage, gibt es denn Themen bei den Ultrakonservativen, bei der neuen Rechten, die wirklich nur und ausschließlich in den USA so funktionieren und bei uns gar nicht? Sehen Sie da irgendwas?
Ich denke, ein relativ offensichtlicher Punkt wäre einfach das Recht, Waffen zu tragen. Das ist ja bekanntermaßen in Europa nicht wirklich sozusagen satisfaktionsfähig als Thema oder als Versprechen. Anderswo schon. Sie erinnern sich vielleicht, dass Bolsonaro auch sehr offensiv immer gesagt hat, das ist ganz wichtig, dass sich bei uns alle bewaffnen. Also das kann sich über Grenzen verbreiten, aber ich sehe nicht, dass das in Europa jemals irgendwie verfangen könnte. Und ich denke, dass natürlich auch in Europa man differenzieren muss zwischen denjenigen, die, also Paradebeispiel natürlich Marine Le Pen, die sagen, wir haben eine sozusagen Entdämonisierungsstrategie. Wir müssen halt bürgerlichen Kreisen das irgendwie plausibel machen, dass wir nicht einfach die Partei der Rassisten sind. Wir sind nicht die Partei derjenigen, die also gnadenlos historischen Revisionismus betreiben und so weiter. Gerade diejenigen haben dann vielleicht nicht so wahnsinnig viel zu lernen von Trumpisten, die also gerade in Hinsicht Rassismus einfach sagen, nee, wir kennen eigentlich überhaupt keine Grenzen mehr. Und da sehe ich, und das ist natürlich auch ein bisschen ein Problem, dass mit Verlaub in den ersten Jahren nach Trump es immer hieß, ja, die Europäer lernen von uns, als hätte es vorher in Europa keinen Rechtspopulismus mehr. Als müsste sozusagen alles Neue muss per Definition aus USA stammen. Und da hat man dann zum Teil schon etwas die Versuchung gehabt zu sagen, Leute, jetzt mal Schluss mit diesem Narzissmus. Es ist nicht immer America first im Sinne von, ihr habt alles erfunden. Ja, das gibt es in Europa schon seit Jahrzehnten. Und wenn überhaupt, hat sich vielleicht der eine oder andere da etwas aus Europa abgeschaut.
Mm. Ja, Sie haben das Stichwort Europa genannt. Lassen Sie uns mal nach Deutschland gucken. Das ist ja jetzt auch rechtsextreme Bewegung in Deutschland ist ja nun auch kein neues Phänomen, was erst mit der AfD begonnen hätte. Wir haben sozusagen latenten Rechtsextremismus, ultrarechte Strömungen seit Jahrzehnten stabil gemessen in Deutschland. Allerdings hat das jetzt mit der AfD aus meiner Sicht zumindest schon nochmal eine neue Dimension, auch eine neue Sichtbarkeit angenommen. Sie haben im Juni 2024, ein paar Monate ist es her, gesagt, in Deutschland sei ein Sonderfall, was die neue Rechte angeht. Die Mauer nach rechts stünde noch. Jetzt haben wir 3 Landtagswahlen hinter uns gebracht. Sehen Sie das immer noch so?
Im Grunde schon, aber es ist natürlich die Frage, ob die Mauer nicht doch langsam vielleicht anfängt zu bröckeln. Sie können das sicherlich besser beurteilen, was da zum Teil auf lokaler Ebene vielleicht passiert, was dann nicht immer so sichtbar ist. Aber ich denke, 2 allgemeinere Punkte bleiben sozusagen gültig und sind vielleicht auch wichtige Lektionen, die man wiederum aus den Erfahrungen in den USA ziehen kann. Erstens, es ist halt für das, um es jetzt sehr dramatisch zu sagen, für das Überleben der Demokratie in vielen Kontexten wirklich entscheidend, wie sich Konservative und Wirtschaftseliten positionieren. Und 2. Punkt ist, dass natürlich sich Identitäten mit der Zeit verfestigen. Das ist eigentlich eine Banalität, aber wie immer in der Politik ist Timing halt sehr, sehr wichtig. Also wenn man frühzeitig gewissen Entwicklungen sozusagen ein Ende bereitet, dann ist es eine andere Situation, als wenn man Sachen erstmal so laufen lässt und plötzlich merkt man, aha, man kann nicht mehr zurück. Also 2 Beispiele. 2015, 2016 gab es sicherlich keine trumpistische Bewegung. Heute, wie jeder weiß, gibt es natürlich dieses MAGA-Movement und die Leute sind natürlich sehr investiert, was diese bestimmte politische Identität angeht. Aber das hätte auch anders kommen können. Es war jetzt nicht so, dass man hätte sagen können, amerikanische politische Kultur, die war immer schon so, da hätte man sofort sehen können, dass es immer diese Strömung geben wird. Nein, und genauso in Deutschland gibt es natürlich inzwischen sehr, sehr viele Leute, die auch bereit sind zu sagen, ich wähle aus Überzeugung AfD, denn das bin ich, damit identifiziere ich mich. Aber das sind dann Leute, die jenseits dieses von Ihnen angesprochenen rechtsextremen Spektrums sind. Klar, da war wahrscheinlich schon sehr, sehr viel vorher in gewisser Weise gegeben, aber das war auch nicht so vorherbestimmt. Nur wenn man erstmal da ist, wo man jetzt ist, ist klar, dass man nicht mehr so einfach zurückkommt.
Würden Sie denn die viel beschworene Krise der Demokratie, von der ja auch immer viel geschrieben und geredet wird, nicht nur mit Blick auf Deutschland, aber bleiben wir mal bei Deutschland, wie würden Sie diese Krise der Demokratie aus Ihrer Expertise heraus beschreiben, wenn es dann eine Krise der Demokratie ist in Ihren Augen?
Also wie viele andere auch, fürchte ich, dass dieser Krisendiskurs inflationär geworden ist. Nicht jede Form von Unzufriedenheit mit bestehenden demokratischen Parteien und Institutionen ist Krise. Auch nicht jede Herausforderung ist Krise, sogar multiple Herausforderungen, also Stichwort dieses ja sehr beliebte Konzept jetzt der Polykrise, ist nicht automatisch Krise der Demokratie. Also manche von uns können sich vielleicht noch so vage an die 70er Jahre erinnern. Da gab es auch sehr viele Herausforderungen gleichzeitig. Krise Demokratie im wahrsten Sinne von Krise soll heißen, ein Moment von Leben und Tod, wo es wirklich drauf ankommt, ist allerdings sicherlich gegeben, wenn beispielsweise ein Wahlergebnis nicht anerkannt wird. Oder, weniger offensichtlich vielleicht, wenn in der Tat sich eine gewisse Rhetorik von Ausschluss von Bürgerinnen und Bürgern dahingehend umsetzt, dass Parteien an der Macht gar nicht mehr verlieren können, Stichwort nochmal Orban, oder sich auch natürlich in Gewalt umsetzt, dass man sagt, hier, wir geben euch jetzt sozusagen die Erlaubnis, auch wirklich auf andere Bürgerinnen und Bürger loszugehen. Das sind auch wirkliche Krisenphänomene. Aber vor diesem Hintergrund, lange Rede, kurzer Sinn, würde ich sagen, dass man mit dem Wort Krise vielleicht doch in Deutschland etwas vorsichtig umgehen sollte. Also es ist eine Riesenherausforderung, jetzt eine Partei zu haben, die ja auch etwas tut, was, wie vorhin schon mal angedeutet, auch andere rechtspopulistische Parteien in Europa so nicht tun. Also dieser offen zur Schau getragene Geschichtsrevisionismus, dieses offene Flirten mit Versatzstücken aus den allerschlimmsten Kapiteln der deutschen Geschichte, ja. Also was das einer politischen Kultur auch antun kann, mittel- und langfristig, das ist wiederum auch ein Sonderfall in gewisser Weise in Europa inzwischen. Und die Tatsache, das ist ja auch oft genug schon gesagt worden, dass auch wenn Parteien nicht an der Macht sind, es trotzdem lokal sehr, sehr unangenehm werden kann. Das war ja damals schon auch ein, wenn ich da noch daran erinnern darf, weil wir ja auch diese Diskussion inzwischen haben über Verbotsverfahren. Das war ja damals ein Argument der Antragsteller für das Verbot der NPD, dass sie gesagt haben, natürlich kommen die im Bund nicht an die Macht. Völlig klar. Aber das ist nicht die einzige Frage. Die einzige Frage ist, ob es nicht schon gewisse, was ja damals noch national befreite Zonen hieß, wo einfach wirklich Bürgerinnen und Bürger systematisch schikaniert werden, wo man also auch wirklich seine Grundrechte zum Teil nicht mehr wahrnehmen kann. Also man sollte diesen Aspekt sicherlich im Blick behalten und das ist dann lokal vielleicht in der Tat auch als Krise zu bezeichnen.
Ich verstehe, dass sozusagen aus Ihrer Definition heraus es sehr eindeutige Krisenphänomene gibt und da muss man lokal hingucken, aber sozusagen auf nationaler Ebene sind wir da noch nicht. Lassen Sie uns gegen Ende unseres Gesprächs auf eine Sache kommen, die ich bei Ihnen gelernt habe und die, wo ich gern nochmal nachfragen möchte. Sie sind immer, wie ich finde, erstaunlich und erfreulich unerschrocken angesichts der sozusagen der herausfordernden Situation. Und Sie sagen, dass zur Demokratie eben sehr, sehr klar auch das Element der Ungewissheit gehört. Was bedeutet denn das mit Blick darauf, was wir jetzt eben besprochen haben, also Aufstieg der AfD, auch die Frage, welche Stimmenanteile wird die AfD möglicherweise nächstes Jahr in der Bundestagswahl bekommen, auch wenn wir keine Prognosen hier wagen wollen, das weiß ich wohl, aber dieses Thema Ungewissheit, was müssen wir hier in Deutschland, wie gehen denn mit dieser Ungewissheit um? Was würden Sie uns mitgeben wollen?
Also wenn Sie mir erlauben, würde ich noch mal ein bisschen weiter ausholen, weil dieser ja auf den ersten Blick nicht sonderlich klare Begriff Ungewissheit leitet sich ab ein weiteres Mal aus eigentlich dem Ansatz von unserem Kollegen Adam Schawonski, der gesagt hat, Demokratie ist eine Form von institutionalisierter Ungewissheit. Soll heißen, in einer halbwegs funktionierenden Demokratie weiß man nicht immer schon vorher, wie Wahlen ausgehen werden. Was man mit Sicherheit weiß, ist, wie die Prozesse funktionieren, was nicht heißt, dass man die nicht ändern darf. Aber die werden nicht in letzter Sekunde geändert, so wie das beispielsweise in Russland unter Putin der Fall ist. Während in Autokratien ist klar, man weiß immer schon vorher, wie es ausgeht, also keine Ungewissheit. Aber der Prozess an sich ist völlig unsicher. Also da kann in letzter Sekunde noch irgendwas, wie damals beispielsweise bei der vorletzten Wahl, irgendwie manipuliert werden, damit halt die Listen von Nawalny nicht erfolgreich sein können. Ungewissheit ist nicht etwas an sich Gutes. Andererseits könnte man wiederum sagen, und das würde ich auch so sagen, dass natürlich die Demokratie auch das Versprechen enthält, ein offenes System zu sein. Deswegen ist es auch nicht per se jetzt irgendwie undemokratisch oder gefährlich, dass es neue Parteien gibt, dass sich ein Parteienspektrum ausdifferenziert. Das kann natürlich das Leben komplizierter machen, keine Frage, ja. Und das Leben wird ja auch eindeutig komplizierter im deutschen politischen System. Aber man sollte sich hüten vor dieser Vorstellung, ach, nochmal um auf Geschichte zurückzukommen, Demokratie ist eigentlich nur, wenn es zwei Volksparteien gibt und dann vielleicht noch so eine kleine Partei, die ab und zu die Seiten wechselt und dann ist irgendwie alles am besten und am stabilsten, ja. Also, das ist einfach Nostalgie und das führt eigentlich nirgendwo hin. Und er hat auch, glaube ich, ein bisschen die Maßstäbe aus dem Blick verloren. Also für viele Menschen war es in den 50er Jahren auch nicht so angenehm, was die Ausübung ihrer Grundrechte angeht. Insofern, denke ich, ist die Frage nicht so sehr, darf es nicht irgendwie auch neue Parteien im rechten Spektrum geben? Das ist zwar nicht meine Präferenz, wie Sie wahrscheinlich erraten können, aber ich würde nicht sagen, dass das per se, dass es irgendwie per se verboten oder so. Die Frage ist nur, warum werden viele dieser Parteien oder eigentlich gar keine dieser Parteien mit der Zeit irgendwie moderater? Das ist ja die Gretchenfrage. Also es gab ja lange dieses Versprechen, wenn man die erstmal regieren lässt, dann müssen sie ja pragmatischer werden oder sie zerlegen sich selber oder sie werden entzaubert, weil sie so inkompetent sind und so weiter. Und wir haben ja gerade in einem Nachbarland wirklich jetzt ein Paradebeispiel dafür, dass genau dieses Versprechen nicht funktioniert.
Sie meinen Frankreich oder?
Nee, ich meine Österreich.
Ach so.
Sie erinnern sich vielleicht noch, dass es damals, also nach großer anfänglicher Aufregung hieß es ja eine Zeit lang, Wolfgang Schüssel war aber eigentlich ein Machiavelli des Antipopulismus. Ja, der hat die FPÖ regieren lassen, die haben sich zerlegt, die sind runtergerauscht in den Wahlen, mit den Ergebnissen und so weiter. Und wir wissen ja alle, wie die letzte österreichische Wahl ausgegangen ist. Also insofern denke ich, ist das die Frage, die wirklich nochmal der Mühe lohnt. Was gibt es wirklich für sinnvolle Gegenstrategien, ohne einfach zu sagen, was ja auch nicht der richtige Weg ist, sozusagen alles, was die sagen, ist per se 100% immer falsch, wissen wir immer schon vorher und so weiter. Die Frage ist sozusagen, kann man zumindest teilweise sowohl die Wählerinnen und Wähler zurückholen und auch den betreffenden Eliten einfach klar machen, ihr könnt, was weiß ich, gewisse Stellungen beziehen, zur Einwanderung beispielsweise, das ist in der Demokratie nicht verboten, aber gegen Minderheiten hetzen, das geht halt nicht.
Mhm. Das heißt, den Zustand der Demokratie in Deutschland, wenn ich das mal zusammenfassen darf, da würden Sie sagen, wir haben eher ein Führungsproblem als ein Repräsentationsproblem im Moment?
Würde ich nicht unbedingt so sehen. Also es ist wahrscheinlich eine verschwindend kleine Minderheitenposition. Aber ich finde, dass die Ampelkoalition schon zum Teil brutal runtergeredet und runtergeschrieben wurde, auf eine Weise, die sich eigentlich nicht mit dem deckt, was wirklich erreicht worden ist, in zum Teil extrem schwierigen Zeiten. Ich denke, da sollte man vielleicht auch nochmal das strukturelle Problem sehen, dass es einfach schwieriger ist durch die Fragmentierung des Parteiensystems. Also unabhängig jetzt von einzelnen Personen, wenn man jetzt zum Teil immer drei, vielleicht zum Teil vier Parteien irgendwie zusammenkriegen muss, dann ist es natürlich schwieriger, aufgrund der ja doch unterschiedlichen Programme. Es ist auch schwierig, dass man nicht sofort in die Falle läuft und den Rechtspopulisten ja ihr Narrativ bestätigt, von wegen, guck mal, die unterschiedlichen Ideologien sind ja gar nicht so wichtig. Die wollen ja letztendlich nur ihre Pfründe sichern. Die wollen ja nur als politische Klasse irgendwie an der Macht bleiben. Das bestätigt ja immer sofort dieses mit Werbe vorgetragene Opfernarrativ dieser rechtspopulistischen Eliten. Also das ist auch nochmal eine sehr, sehr schwierige Herausforderung, wie man damit umgeht. Also da würde ich einfach nochmal das Strukturelle sehen und vielleicht nochmal ganz zum Schluss, wenn ich es nochmal ein bisschen zuspitzen darf, ganz unabhängig davon, wie man den Kanzler findet. Aber mein Eindruck zumindest 2021 war, das Versprechen von Scholz war, ich bin quasi Merkel 2.0. Ja, also genau diese Art, auch keine großen Reden zu halten und keine Ruckreden und so weiter, war ja etwas, das, denke ich, viele Menschen auch wirklich so wollten. Und das haben sie auch bekommen. Und damit muss man jetzt halt leben. Ja?
Damit leben wir. Jetzt allerletzte Frage zum Abschluss unseres Gesprächs, um nochmal wieder auf den Ausgangspunkt zurückzukommen. Also Stichwort Trumpismus, Rechtspopulismus, Netzwerke. Wie bedingt sich das eine? Wie bedingen die sich gegenseitig? Was glauben Sie, wenn Trump die Wahl gewinnen würde, ja, die Präsidentschaftswahl, wie würde sich das auf die rechtspopulistischen Kräfte in Deutschland und Europa auswirken? Also würde man irgendwas merken, außer vielleicht sozusagen positive Stimmung, vielleicht einen Triumph, vielleicht, also welche Auswirkungen sehen Sie?
Würde drei nennen. Erstens, und das haben wir ja schon mal erlebt, also alles, was Trump dann in die Welt setzt, von wegen Journalistinnen und Journalisten, das ist alles Fake News, ist ja von praktizierenden Autokraten oder Politikerinnen und Politikern mit autokratischen Intentionen überall auf der Welt aufgenommen worden und repliziert worden als eine Art von Technik. Also sowas würden wir bestimmt nochmal sehen. Zweitens würden, wie Sie ja auch schon andeuten, sich natürlich alle irgendwie bestätigt fühlen. Es gibt ja diese unselige Rede von einer vermeintlichen internationalen populistischen Welle, was empirisch so nicht stimmt. Aber das ist natürlich für die Betreffenden immer sehr schön zu sagen. Wir sind sozusagen.
Wir sind mehr.
Wir segeln sozusagen mit dem Zeitgeist ja. Im Rücken. Ja, das ist unsere Ära und so weiter. Wie gesagt, das ist ja empirisch alles Unsinn. Aber wird natürlich bereitwillig so aufgenommen, weil wir sagen zwar immer, dass wir sozusagen Komplexität machen und die anderen sind die Vereinfacher, aber es ist natürlich auch sehr einfach, dann zu sagen, ah ja, das ist sozusagen unser zeitartiges Antipopulismus. Das wird es sicherlich geben. Was es, glaube ich, aber nicht geben wird, ist, dass sozusagen diese Figuren, wenn es hart auf hart kommt, sich wirklich gegenseitig stärken. Also das haben wir ja auch 2021 schon erlebt. Es ist ja nicht so, als hätten jetzt beispielsweise Netanyahu, Orban oder Modi gesagt, ach, den beiden treffe ich jetzt aber nicht, weil das ist ja gar nicht der richtige Präsident. Ja, ich treffe mich aber nur mit dem richtigen Präsidenten. Also es ist ein blödes Beispiel, ist schon klar, aber ich denke, man sollte auch diese vermeintliche international der Nationalisten nicht überschätzen im Sinne von dem, was die letztendlich machen würden. Da steht sich immer noch jeder selbst am nächsten.
Okay. Vielen, vielen Dank, lieber Jan-Werner Müller, für dieses Gespräch, dafür, dass Sie ihren großen Schatz an Expertise und Urteilskraft hier mit uns geteilt haben. Wir sind gestartet mit Andrew Jackson und enden mit der rechten Internationale, die wir nicht überschätzen sollen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Bogen, den wir hier geschlagen haben, und danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie bei uns waren.
Nochmal danke für die Einladung.
Das war unser History and Politics Podcast mit Jan-Werner Müller über Trumps Amerika, die alte und neue Rechte und darüber, was die Gegensätze und Spaltungen von heute mit der Entstehungsgeschichte der USA zu tun haben. Weitere Hinweise zu unserem Gast und zu seiner Forschung haben wir für Sie wie immer in unseren Shownotes verlinkt. Und auf der Website der Körber-Stiftung finden Sie alles, was für Sie rund um die Aktivitäten des Bereichs Geschichte und Politik interessant sein könnte. Und natürlich gibt's dort auch alle weiteren Folgen unseres History and Politics Podcasts. Aber den haben Sie hoffentlich schon bereits in Ihrem Podcatcher abonniert. Und wenn Sie es noch nicht getan haben, dann tun Sie es doch gerne. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast? Auch darüber freuen wir uns. Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an gp@körber-stiftung.de. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich hören wir uns wieder in der nächsten Folge, und machen Sie es gut.